Werbung.
Warum gibt es eigentlich eine Quote für Importarzneimittel? Ganz einfach, sie entlastet unser Gesundheitssystem und hilft, Kosten zu sparen. Denn Importarzneimittel sind oft günstiger. Die Importquote ist ein gesetzlich festgelegtes Einsparziel für Apotheken. Mindestens 2% des Umsatzes sollen durch importierte Medikamente erzielt werden. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Wenn ein Kind deutlich zu früh geboren wird, ein richtiges Frühchen ist, dann ist natürlich Eile geboten. Die Frage ist aber, ob Schnelligkeit vor Qualität gehen darf. Es gibt eine aktuelle Analyse, die untersucht, ob extrem Frühgeborene besser in einer nahegelegenen Klinik versorgt werden sollten oder lieber in einem weiter entfernten, dafür aber höherrangigen Peritonalzentrum.
Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau. Heute ist Montag, der 17. November 2025.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Es geht um eines meiner erklärten Lieblingsthemen, die Mindestmengen. Und zwar geht es um einen Vergleich der Mortalität bei extremen Frühchen, je nach Versorgungslevel des behandelnden Krankenhauses. Und das hat nicht unmittelbar, aber mittelbar mit den Mindestmengen zu tun. Dazu gibt es eine Untersuchung im Deutschen Ärzteblatt, die im Oktober erschienen ist, vom Uniklinikum in Jena. Yvonne Heimann ist die Erstautorin, Janine Zölkau die Letztautorin. Und wir haben darüber mit Claudia Roll gesprochen. Sie ist die ehemalige Chefärztin der Abteilung Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin an der Vestischen Kinder- und Jugendklinik Datteln. Holt euch euren ersten Kaffee und dann geht's los. Die Mindestmengen, die sorgen ja immer wieder für Aufregung in interessierten Kreisen. Meine Haltung ist da relativ klar. Ich bin für ganz klar geltende Mindestmengen, von denen es auch möglichst wenig Abweichungen geben sollte. Warum ist das eine umstrittene Haltung, die ich da vertrete? Die ist deswegen umstritten, weil das dazu führen würde, wenn man das konsequent umsetzen würde, dass eine Vielzahl von Kliniken das, was sie heute tun, nicht mehr machen könnten. Sie könnten bestimmte Diagnostik oder Therapie nicht mehr durchführen, weil sie die Mindestmengen nicht erreichen und müssten die PatientInnen, die so versorgt werden müssen, an andere größere Kliniken, zumindest in diesem Gebiet größere Kliniken, die müssen gar nicht an sich größer sein, weiterreichen. Und das würde in letzter Konsequenz dazu führen, was GesundheitspolitikerInnen seit Jahrzehnten fordern, nämlich eine Bereinigung der Krankenhauslandschaft. Manche Kliniken würden nicht überstehen, andere würden gestärkt und das Ganze würde nicht danach gehen, dass jeder Landkreis morgen noch ein Krankenhaus hat, sondern es würde danach gehen, wo die Menschen am besten versorgt werden. Das sieht deswegen auch die Krankenhausreform vor, die unter Karl Lauterbach erarbeitet worden ist und unter Nina Wagen gerade droht, abgemurkst zu werden. Da geht es um eine Zentralisierung und Konzentration von Klinikstandorten. Wie das Ganze dann in der Praxis aussieht, kann man zum Beispiel in Bayern im Landkreis Weilheim-Schongau beobachten. Da hatte sich die Politik vor ein paar Jahren mal ein Herz gefasst. Das ist der Bundestagswahlkreis von Alexander Dobrindt und hatte entschieden, dass die beiden Kliniken des Landkreises zu wenigstens nur einem Klinikum im Landkreis zusammengefasst werden. Heute gibt es nach wie vor zwei Klinikstandorte, denn anschließend hat die Bevölkerung entschieden, dass sie diese politische Entscheidung nicht mittragen möchte. Das Motto muss aber eigentlich sein, lieber weniger, dafür bessere spezialisierte Kliniken bei komplexeren Behandlungen. So soll die Qualität der Versorgung nicht nur verbessert werden, so kann sie auch verbessert werden. Das ist verschiedentlich schon gezeigt worden. Gerade an diesem Vorschlag aber der Krankenhausreform, die Klinikstandorte auszudünnen, gibt es massive Kritik. Aktuell zum Beispiel aus Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein und auch Bayern. Die drei erstgenannten Bundesländer fühlen sich in ihrer Verantwortung für die Krankenhausplanung beschnitten und deswegen ziehen sie sogar vor das Bundesverfassungsgericht. Die drei Bundesländer kritisieren die Vorgaben des gemeinsamen Bundesausschusses, zum Beispiel zur Versorgung sehr kleiner Frühgeborener mit einem Geburtsgewicht von unter 1250 Gramm. Also da geht's schon richtig ans Eingemachte. Der Hintergrund dort ist, dass seit 2024 die Kliniken die Behandlung dieser Hochrisikoneugeborenen nur noch dann von den Krankenkassen vergütet bekommen, wenn sie die festgelegte Mindestzahl an Fällen pro Jahr nachweisen können. Und die Bundesländer, die klagen, befürchten jetzt Versorgungsengpässe, weil die Fallzahlen nicht überall zu erreichen sind. Jetzt ist jetzt die Frage, wie definiert man denn Versorgungsengpass? Reicht bei Versorgung, dass man halt irgendwie behandelt wird, auch wenn es nichts taugt und im Zweifelsfall zum Tod führt? Oder sollte da schon dabei was rauskommen, was Lebensqualität sichert? Ich weiß, ich bin jetzt hier schon defätistisch. Allerdings gibt's Hinweise, dass die Zentralisierung und Spezialisierung die Versorgung tatsächlich verbessert. Zum Beispiel bei Krebserkrankungen. Da wird das Langzeitüberleben verbessert, wenn man im richtigen Klinikum behandelt wird. Oder auch bei PatientInnen mit kardiogenem Schock. Die haben bessere Überlebenschancen, wenn sie von Menschen behandelt werden, die wissen, wie das geht. Oh Wunder. Und jetzt geht's eben um die Frage, wie sieht das bei den Frühchen aus? Dazu gibt's die Studie im Deutschen Ärzteblatt. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Und die hat untersucht, inwieweit die neonatale Mortalität, die Sterblichkeit bis zum 7. Lebenstag bei extrem Frühgeborenen, 22 plus 0 bis 28 plus 6 Schwangerschaftswochen, von der Versorgungsstufe der Geburtsklinik und der Entfernung zum nächstgelegenen Perinatalzentrum Level 1 abhängt. Das Ganze funktioniert methodisch über eine retrospektive Registerstudie auf der Basis von Perinatalerhebungen in Thüringen und Sachsen von 2014 bis 2018. Da sind immerhin 800 extrem Frühgeborene eingeschlossen. Und dann gibt es den Klinikvergleich zwischen Perinatalzentrum Level 1, die müssen mindestens 25 Fälle pro Jahr behandeln, und Perinatalzentrum Level 2 und Kliniken mit nur perinatalem Schwerpunkt. Jetzt muss man sich nochmal vor Augen halten, 25, das ist gar nicht viel. Es ist zum Beispiel so, dass in einer relativ überschaubar großen Stadt wie Leipzig das dortige Neonatalzentrum deutlich mehr als 100 Frühchen pro Jahr behandelt. In einer Millionenstadt wie München gibt's dafür eine Reihe von Neonatalstationen, die für sich genommen aber deutlich unter 100 Kindern pro Jahr behandeln. Das zeigt schon wieder auf, dass es da Unterschiede gibt, selbst innerhalb der Perinatalzentren Level 1. Warum dürfen hier überhaupt noch Zentren mitspielen, die nicht mal die 25 Fälle pro Jahr erreichen? Na, also zu den Ergebnissen in der Studie. Bei Frühchen, die in einem Perinatalzentrum Level 1 versorgt worden sind, war die Mortalität bis zum 7. Lebenstag deutlich reduziert im Vergleich zu den Level 2 Zentren. Level 1 Mortalität 10,4%, Level 2 34,2%. Das ist schon ein erheblicher Unterschied bei den Prozentpunkten, die da dazwischen liegen. Und selbst wenn das Perinatalzentrum Level 1 mindestens 40 Minuten vom Wohnort entfernt gelegen hat, war die Mortalität signifikant niedriger als bei einer Versorgung in einer Klinik mit niedrigerer Versorgungsstufe. So, weil das Ganze nicht nur ketzerisch von mir eingeordnet werden soll, sondern auch mit Sachverstand, haben wir Claudia Roll gebeten, sich die Studie anzuschauen, und sie hat uns von der Dosis Wissen gesagt, was sie davon hält. Sie sagt, erstmal ist aus ihrer Sicht zu erwarten, dass die Studie zeigt, dass die Überlebensraten im Perinatalzentrum Level 1 signifikant höher sind als im Level 2 Perinatalzentrum. Sie sieht allerdings eine Schwäche der Studie. Die Gründe für die Geburt in einem Nicht-Level 1 Perinatalzentrum, die bleiben unklar. War die Geburt in einem Level 2 Zentrum oder in einem Schwerpunkt geplant? Das heißt, war sie beabsichtigt, obwohl die Empfehlungen des gemeinsamen Bundesausschusses anders lauten? Oder ist die Schwangere unter der Geburt in die Klinik gekommen, möglicherweise in einer Notfallsituation, zum Beispiel bei einer Plazentalösung, die eine Verlegung in ein Perinatalzentrum Level 1 unmöglich gemacht hat? Das muss man bei all meinem Sarkasmus natürlich schon berücksichtigen, dass es immer valide Gründe geben kann, warum die Klinik, die eigentlich die geeignetste wäre, nicht angesteuert werden kann. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Aber es macht schon einen Unterschied, ob man das strukturell so belässt oder ob das der Einzelfall bleibt. Claudia Roll sagt weiterhin, Extrem Frühgeborene brauchen sehr gute, hochspezialisierte Versorgungsstrukturen. Unter anderem speziell für die Versorgung sehr kleiner Frühgeborener ausgebildete KinderärztInnen, das heißt FachärztInnen für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Weiterbildung Neonatologie. Das ist ja nochmal mindestens 2 Jahre obendrauf in einem Perinatalzentrum, die rund um die Uhr für die Erstversorgung und Behandlung da sind. Dazu gibt es Daten aus anderen Ländern wie Portugal und Schweden, die zeigen, dass eine längere Anfahrt zum Zentrum keinen messbaren Nachteil für das Überleben bringt. Eine Frühgeburt deutet sich in den meisten Fällen an. Es ist selten, dass ein kleines Frühgeborenes so plötzlich und unerwartet zur Welt kommt, dass die Anfahrt von mindestens 40 Minuten nicht mehr vertretbar wäre. Und deswegen sagt Claudia Roll auch weiter, eine Zentralisierung von Kliniken ist sinnvoll. Und das gilt auch und vor allem auch für Risikogeburten. Deshalb hat der gemeinsame Bundesausschuss entsprechende Vorgaben gemacht, bevor das Thema Zentralisierung von Kliniken für viele Bereiche diskutiert wurde. Auch die Fachgesellschaften, beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin, haben Stellungnahmen abgegeben und eine Leitlinie, in der Strukturanforderungen für Perinatalzentren gefordert werden. Je höher das Risiko für die Schwangere und das Neugeborene, desto spezialisierter sollte die Geburtsklinik sein, in der Schwangere bzw. Mutter und Kind behandelt werden. So, das ist an Klarheit nicht zu überbieten und das freut mich wirklich, denn ich finde, eine Sache kommt in der ganzen Diskussion über Mindestmengen und die Anfahrt bzw. die Entfernung zu einer Klinik immer zu kurz. Es wird in der öffentlichen Diskussion, gerade wenn sie politisch geführt wird und nicht medizinisch, immer so getan, als sei die Nähe zu einer Klinik ein Wert an sich. Das ist für sich genommen komplett wertlos und wertfrei, wie weit eine Klinik von mir entfernt ist. Es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich neben einer hochspezialisierten neurochirurgischen Klinik einen Herzinfarkt erleide. Und es bringt mir genauso wenig etwas, wenn ich neben der besten psychiatrischen Fachklinik der Welt einen Verkehrsunfall habe und unfallchirurgisch versorgt werden muss. Und während das irgendwie jedem noch einleuchtet, wenn man solche Beispiele bringt, halten die Menschen es für eine ganz wichtige Sache, dass das nächste erreichbare Krankenhaus in ihrer Nähe ist. Weil wir ihnen nicht sagen, weil die Daten nicht öffentlich zugänglich sind ohne weiteres, wie gut die Versorgung in einer bestimmten Klinik tatsächlich ist. Alles, was die Menschen wissen können, ist, wie sauber die Flure sind und ob das Essen schmeckt. Ob sie da richtig behandelt werden und gut, das enthalten wir ihnen vor. Und das führt zu der Diskussion, die wir haben, die sich überhaupt nicht daran orientiert, wie wir versorgt werden wollen, sondern nur daran, wie weit die nächste Klinik entfernt ist. Und das müssen wir dringend ändern. Nicht nur bei den Frühchen, aber gerade auch bei den Frühchen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts findet. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann leitet die doch gleich an jemanden weiter, den die auch interessieren könnte. Und lasst uns eine gute Bewertung da. Danke, dass ihr eine Dosis Wissen hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.